Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, bei euch sein zu können. Ach, ich sehe ja ganz bekannte Gesichter aus Ingelfingen, aus der Gemeinde, wo ich auch viele Grüße mitbringe. Wobei, wenn ich Ingelfingen sage, dann ist das nur in dem Sinne wahr, dass das der ursprüngliche Ort ist, wo sich die Gemeinde trifft. Aber zurzeit sind wir Niedernhall, wie wahrscheinlich viele von euch wissen. Das hängt eben damit zusammen, dass unsere Räumlichkeiten in einem Wohngebiet sind und aufgrund der Situation, was Abstände und so weiter angeht, dann eben, dass wir da nicht sein können. Ja, aber wir freuen uns sehr, bei euch zu sein, die Marin und ich. Ja, geht es euch auch so, dass es manchmal schwer ist, noch zu hören, dass sich alles nur noch um Corona dreht, um Klimakatastrophen, um den Great Reset, wie er über die Medien dann angekündigt wird. Und dass alle im Beziehungsumfeld eine düstere Zukunft malen. Ja, manchmal ist doch echt zum Weinen. Du bist vielleicht jung und fragst dich, kann ich überhaupt noch zuversichtlich in die Zukunft schauen? Ich sehne mich nach Ermutigung. Mein Leben liegt ja noch vor mir. Und wie soll ich denn leben? In Zeiten, wo die Orientierungslosigkeit zunimmt, wenn man um sich schaut, wo das Chaos immer größer wird. Darf man überhaupt noch dran denken, mal zu heiraten? Wir sehen hier ein jung verheiratetes Paar, die haben dran gedacht, noch zu heiraten. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber die Frage stellt sich, Familie gründen, ist es noch dran, Kinder haben? Bei den Aussichten, die uns so gesellschaftlich irgendwie vor Augen stehen. Und bei all dem, was wir sehen, das aus dem Ruder läuft, Gender, Beschneidung der Elternrechte, gerade wenn es um Kinder geht. Und man fragt sich vielleicht, gilt überhaupt noch, was der Herr in Jeremia 29 so wunderbar zusagt, dass er Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil hat, um uns Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Dürfen wir das für uns noch in Anspruch nehmen? Also ich jedenfalls, ich brauche Zuspruch von diesem großen Gott, der im Propheten Jeremia diese wunderbare Verheißung gemacht hat. Von diesem Gott, der mir Zukunft und Hoffnung gibt. Und wenn es dir vielleicht so geht wie wir, dann darfst du wissen, es ist niemals Gottes Absicht, dass es seinen Kindern Angst und Bange wird, wenn sie in die Zukunft schauen, sondern ganz im Gegenteil, es gibt allen Grund dafür, dass man auch in düsteren Zeiten ganz getrost in die Zukunft schauen darf. Denn der Herr, er ist immer derselbe, er ist damals derselbe als Jeremia, als Prophet, die Verheißungen Gottes aufgeschrieben hat. Er ist ein Gott des Friedens, das gilt für alle Zeit. Und obendrein ist er ein Hirte. Unser Gott ist ein Hirte, der uns versorgt, der uns leitet und führt, der uns beschützt und der uns am Ende nach Hause bringt. Und das dürfen wir ganz am Anfang in der Bibel schon lesen, dass Gott sich den Seinen als ein Hirte zu erkennen gibt. Im ersten Buch Mose finden wir das erste Mal die Verheißung, beziehungsweise der Jakob erkennt es in seinem Leben, dass Gott sein Hirte war. Und da schlagt mal bitte 1. Mose Kapitel 48 auf, 1. Mose 48 in Vers 15. Die Stelle ist bei mir markiert als die erste Stelle, wo wir unseren Gott und Herrn als den Hirten sehen, wie er als Hirte beschrieben wird. 1. Mose 48, Vers 15, ganz am Ende des Lebens Jakobs, da segnet er seine Söhne. Und da lesen wir in Vers 15, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Ja, und welcher Tag ist denn ganz nahe gekommen für den Jakob? Das lesen wir im nächsten Kapitel, im 49. Kapitel, Vers 33. Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied. Und er wurde zu seinen Völkern versammelt. Das finde ich gewaltig, wenn wir das lesen, was der Jakob als Zeugnis gibt. Wir kennen das Leben Jakobs gut, weil er sehr ausführlich beschrieben ist. Und was er als Zeugnis rückblickend auf sein Leben geben darf: Der Herr ist es, der mich geweidet hat, bis zu diesem Tag. Und es ist der Tag seines Todes, der ganz nahe stand. Bis dahin hat der Herr ihn geweidet. Ja, und dann in der Mitte der Bibel, da lesen wir von einem, der selbst Hirte war, der Schafe gehütet hat in jungen Jahren und später ein ganzes Volk gehütet hat. Und den der Herr gebraucht hat, sein Volk zu hüten, und der den Herrn als seinen Hirten in einem Lied besungen hat. Und ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Ganz in der Mitte der Bibel. Von wem rede ich jetzt? Von David. Und seinem wunderschönen 23. Psalm. Und den dürft ihr jetzt wieder aufschlagen. Und wenn wir jetzt durch den Psalm 23 zusammen durchgehen, dann wollen wir vier wunderbare Hirtendienste unseres Herrn betrachten. Der Herr ist mein Hirte, der mich versorgt. Der Herr ist mein Hirte, der mich leitet und führt. Der Herr ist mein Hirte, der mich beschützt. Und schließlich, der Herr ist mein Hirte, der mich sicher nach Hause bringt. Ich lese den Psalm 23. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf rechter Bahn, um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ja, Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn immer da. Der Herr ist mein Hirte. So beginnt David seinen Psalm, den er vermutlich eher später in seinem Leben geschrieben hat. Er berichtet über einige schwere Erfahrungen, die er an der Seite des Herrn durchlebt und durchsteht. Und ich vermute mal, dass einige von euch eher jungen Leuten sich auf die Zeit gefreut haben, wo eure Eltern euch ziehen lassen mussten und ihr nicht mehr unter ihrer Führung stehen würdet. Und ich will euch einfach mal fragen, wo wärt ihr heute ohne eure Eltern? Und das eben mit dem Psalm 23 im Hintergrund, wo der David von einem Hirten spricht, von dem Herrn, seinem Hirten. Gott hat den Eltern auch eine Hirtenaufgabe gegeben. Und von daher kennen wir dieses Bild und können es auf unser ganz persönliches Leben, wie wir jeder aufgewachsen sind, übertragen. Gott hat den Eltern eine Hirtenaufgabe gegeben, aber diese Hirtenaufgabe ist tatsächlich vorübergehend. Sie ist tatsächlich vorübergehend und endet, wenn die Kinder erwachsen sind und das Elternhaus verlassen. Doch lasst euch sagen, ihr jungen Leute, die euch vielleicht darauf gefreut habt, ich sehe jetzt hier keine Jungen, die sich noch darauf freuen, die Letzten, die gekannt habt, die noch daheim gewohnt haben, die haben es jetzt auch geschafft, auszuziehen, in einer WG zu wohnen. Der Johannes und der Samuel sind hier, genau. Ja, aber denkt mal zurück, inwieweit ihr euren Eltern für ihre Hirtenaufgabe in euren jungen Jahren dankbar sein könnt. Und lasst euch eines sagen, ihr braucht auch weiterhin einen Hirten, genau wie eure Eltern selber auch. Und genau wie jeder von uns, wie er hier sitzt. Wir brauchen einen Hirten, weil wir so gemacht sind. Keiner kommt im Leben selber klar, auch wenn wir das oft meinen. Menschen, die auf sich allein gestellt sind, die sind orientierungslos und neigen dazu, in die Irre zu gehen. Und die Folge ist wachsendes Chaos. Ich glaube, wir brauchen nur um uns schauen und in die Gesellschaft schauen, dann stellen wir das fest. Wo kein Hirte da ist, der ein Volk leitet, wo kein Hirte da ist, der mich und dich persönlich leiten darf, entsteht Chaos. Wir alle brauchen jemanden, der uns vorausgeht, der den Weg kennt und das Ziel kennt. Eben den Hirten. Und letzten Endes kann nur Gott, der Schöpfer, dieser perfekte Hirte sein. Ich persönlich finde, dass Hirte einer der lieblichsten Namen Gottes überhaupt ist in der ganzen Bibel. Er spricht von Fürsorge, von Wachsamkeit, von Nähe, von Wärme. Und wie schön ist es auch, dass Gott dieses Wort Hirte für sich in Anspruch nimmt. Und zwar Hirte im Sinne eines Schafhirten, der seine Schafe weidet. Der Herr und Gott Israels ist nämlich kein Kuhhirte, der die Kühe mit dem Stecken vor sich hertreibt, wie ein Viehtreiber das tut, sondern er ist ein Schafhirte, der sanft und liebevoll seine Schafe hütet und der ihnen vorangeht und sie ihm folgen, ganz freiwillig folgen dürfen. Und das ist es, was der Herr will. Und genauso sollten auch Unterhirten sein, auch Eltern, auch Älteste. Dieses Vorbild des Herrn ist genau das, dass jede Hirtenfunktion, die ein Mensch übertragen bekommt vom Herrn, eben als Vater oder als Mutter den Kindern gegenüber, wo genau nach diesem Beispiel auch Hirten sein dürfen, die vorangehen. Ja, und da herrscht der große Hirte der Schafe, der seiner Herde vorangeht. Wir lesen es im Johannes Kapitel 10. Der Herr, der große Hirte, und der die Lämmer in seinem Gewandbausch trägt. Das lesen wir im Alten Testament schon im Jesaja Kapitel 40, Vers 11. Und wer diesem Hirten folgt, der wird feststellen, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist die Hauptaussage und das Thema von dem gesamten Psalm. Wenn ich wirklich sagen kann, der Herr ist mein Hirte, und dann kann ich ganz genauso sagen, mir wird nichts mangeln. Oder umgekehrt, wenn ich sagen muss, ich habe Mangel in meinem Leben, ich bin unerfüllt oder unzufrieden, dann ist die Ursache vermutlich die, dass ich dem Hirten nicht so folge. Wie der David es beschreibt in seinem Psalm, dass nämlich das Ergebnis davon sein wird, dass ich keinen Mangel habe. Ich bewege mich dann nicht in der Nähe meines Hirten. So ist also das Erste die notwendige Voraussetzung für das Zweite. Damit ich keinen Mangel habe, muss der Herr mein Hirte sein. Und wenn der Herr mein Hirte ist, dann habe ich alles. Dann habe ich alles. Dann kommen wir zum Vers 2 und 3. Und die möchte ich überschreiben wie mit: Der Herr ist mein Hirte, der mich versorgt. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Grüne Auen, ja, die sprechen von Essen, und die stillen Wasser, die sprechen von Trinken. Der gute Hirte, der versorgt seine Schafe mit lebensnotwendiger Nahrung. Und was auch interessant ist, dass die Wasser in Mehrzahl genannt sind. Er führt mich zu stillen Wassern und ist sicherlich auch nicht ohne Hintergrund und versehentlich, dass der David von Wassern spricht. Sie sind in Mehrzahl, weil Wasser eben noch wichtiger ist als Brot. Ohne Wasser wirst du nur ganz, ganz kurz überleben können, ohne Brot und ohne feste Nahrung deutlich länger. Und der Herr, er gibt eben alles reichlich. Und er sagt und er verspricht es auch: Wenn du Durst hast und wen da dürstet, darf kommen und trinken. Umsonst. Wir lesen es im Alten Testament, im Jesaja. Wir lesen es im Neuen Testament, im Johannes Kapitel 7, Vers 37. Und wir lesen es ganz am Ende in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, im Kapitel 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Einladung, die durch die ganze Heilsgeschichte hindurch an alle Menschen aller Zeiten hindurch ergangen ist. Hast du Durst? Hast du Lebensdurst? Sehnst du dich nach Leben, nach erfülltem, vollem Leben? Komm zu mir, sagt der Herr. Komm zu mir, ich will es dir geben, umsonst. Und weil das Glücksempfinden über leibliche Nahrung zwar groß sein kann, und die junge Generation denkt vielleicht jetzt an Burger und Cola, aber für menschliche Schafe, zumindest für die meisten, das doch nichts ist, was ihren Lebenshunger dauerhaft stillen kann, da sagt uns David über seinen Hirten, er erquickt meine Seele. Er erquickt meine Seele. Und darum geht es dem Herrn vor allem um tiefes, inneres Erfülltsein. Das körperliche Erfülltsein mit Nahrung, ja, es hat Bedeutung, überhaupt keine Frage. Ich möchte nicht Hunger leiden und Durst schon gar nicht. Aber der Herr sagt, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern und er erquickt meine Seele. Ein tiefes, inneres Erfülltsein. Die Wohltaten von unserem Herrn, die gelten mehr der Seele als dem Leib. In der Seele spielt sich auch das eigentliche Leben ab. Unsere Sehnsüchte, die gestillt werden wollen. Dieses angeborene Vakuum, das in jedem Menschen vorhanden ist und das nur ausgefüllt werden kann von dem Schöpfer selber. Man kann sich auch sehr gut daran ersehen, wie wichtig und wie notwendig es ist, dass der Herr derjenige ist, der unsere Seele erquickt. Wenn wir daran denken, dass man aus eigener Kraft und aus eigenem Vermögen heraus den leiblichen Hungertod verhindern kann, indem man einfach Nahrung zu sich nimmt, isst und trinkt, aber es unmöglich ist, aus eigenem Vermögen heraus seine Seele aufzurichten, wenn die mal niedergedrückt ist. Wir haben gebetet für den jungen Mann, der in Depression verfällt. Er hat dankbarerweise das Wort Gottes zu sich reden lassen. Weil in so einer Situation, da kannst du hingehen zu vielen Stellen, zu vielen menschlichen Stellen. Aber wer wird es sein, der am Ende dich aufrichten muss? Das muss der lebendige Gott wirken. Er kann auch Menschen gebrauchen, aber am Ende ist nur das Wirken des lebendigen Gottes hilfreich und am Ende auch heilend, was die Seele angeht, wenn er unmittelbar eingreift. Er erquickt meine Seele. Und wenn sie niedergeschlagen ist und abgeirrt ist vom rechten Weg, dann ist er der Einzige, der sie auch wieder zurückführen kann auf den rechten Weg. Es kann nur er, unser Hirte. Und das ist wunderbar, er hat sowohl die Kraft als auch den Willen, das zu tun. Und das ist auch seine Zusage und seine Verheißung, die der David so wunderbar in dem Psalm uns als Ermutigung dann auch mitteilt. Der Herr stillt all meine inneren und tiefsten Bedürfnisse und meinen Lebenshunger, während ich ihm einfach vertrauensvoll nachfolge. Lass dich ganz auf ihn ein und du wirst erfahren, dass alle eigenwilligen Wünsche und sogar die natürlichen Bedürfnisse deines Lebens in den Hintergrund treten, wenn du nur das tun darfst, was er für dich vorgesehen hat. Wenn du seinen Willen tun darfst und dich ganz auf ihn einlässt, dann werden deine eigenwilligen Wünsche kleiner und kleiner und werden bedeutungslos. Der David beschreibt es auch wunderschön im Psalm 16. Psalm 16, Vers 8. Du gerade ein paar Seiten nach vorne blättern. Da lesen wir. Im Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und dann Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Der David hat Wohlgefallen gefunden am Willen des Herrn und es hat ihn erfüllt. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Kommen wir zum zweiten Unterpunkt. Der Herr ist mein Hirte, der mich leitet und führt. Vers 3. Er leitet mich auf rechter Bahn um seines Namens willen. Der Herr führt mich nicht Wege, die mir gefallen, sondern er führt mich Wege, die ihm gefallen. Er leitet mich auf rechter Bahn um seines Namens willen. Nicht um meinetwillen, um seines Namens willen. Und warum ist es so? Weil es am Ende immer um die Ehre Gottes geht, um seine Ehre. Und das Wunderbare dabei ist, wenn es auch uns um seine Ehre geht, dann wird es auch am Ende gut für uns sein müssen. Das ist dieser unfassbar schöne Zusammenhang. Der Herr ist voller Liebe und Gnade. Und deshalb ist alles, was er für uns will und was wir um seinetwillen dann tun, auch immer auch gut für uns. Wir lesen das in Hesekiel Kapitel 36, wie sehr der Herr darauf bedacht ist, dass alles um seines Namens willen geschieht und zu seiner Ehre. Das dürft ihr auch gerne mal aufschlagen. Hesekiel Kapitel 36. Vers 21. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. So redet der Herr durch den Propheten Hesekiel zu seinem Volk Israel. Es tat mir leid um meinen heiligen Namen, den das Volk Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Das ist der Antrieb des Herrn, wenn er handelt und auch an uns handelt und uns Gutes tut, um seines Namens willen. Und um seines Namens willen leitet er uns auch auf rechter Bahn. Und wie gut ist das für uns? Wie gut. Ja, jetzt haben wir gesehen, der Herr ist mein Hirte, der mich versorgt. Der Herr ist mein Hirte, der mich leitet und führt. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der Herr ist mein Hirte, der mich beschützt. Die Verse 4 und 5. Vers 4, Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Sind dir in deinem Leben schon mal die Schatten des Todes begegnet? Vielleicht weil Verwandte oder Freunde todkrank geworden sind oder gestorben sind? Hast du vielleicht schon mal einen Sterbenden begleitet bis zu seinem letzten Atemzug? Warst du mal an einem Totenbett gestanden und hast den letzten Atemzug von einem Menschen miterlebt? Da begegnet dir die ganze Ohnmacht, der du einmal selber gegenüberstehst, wenn deine eigene Todesstunde kommt. Dann stehst du als Mensch komplett ohnmächtig da. Und wir müssen uns auch gar nicht schämen, wenn uns das vor Augen steht, wenn wir Angst vor diesem Prozess des Sterbens haben, vor dieser Ohnmacht, die uns da begegnet. Müssen wir uns überhaupt nicht schämen. Wir können es einfach am Herrn sagen. Herr, Todesschatten haben mich umgeben, befallen. Aber du bist der, der auch da bei mir ist. Und du kannst mich trösten und bis zu dir hinüber in die Ewigkeit retten und mich leiten. Und das wird der Zeitpunkt sein, wo uns allen in allem Ausmaß bewusst sein wird, wie sehr wir einen Hirten brauchen, der uns dann an die Hand nimmt und durch dieses Tal des Todes hindurchführt. Und was ich so gewaltig finde in diesem 23. Psalm, gerade da, wo es ums Todestal geht, da sagt der David, du bist bei mir. Wenn er vorher über seinen Gott geredet hat, redet er jetzt mit seinem Gott und spricht ihn persönlich an. Wenn er vorher gesagt hat, er leitet mich auf rechter Bahn um seines Namens willen, sagt er jetzt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und das ist dann auch alles, was noch zählt. Und es gilt schon für das Leben hier und jetzt. Kennst du auch düstere Tage, wo Verzweiflung hochkommt, Angst um morgen, wo Herzenskummer da ist? Wo du vielleicht denkst, ganz alleine zu sein? Ich denke da an eine schöne Geschichte, die man auch als Wandposter haben kann. Das heißt Spuren im Sand. Ihr kennt es, weil es sehr, sehr verbreitet ist, wahrscheinlich auch. Und ich finde es eine sehr, sehr schöne Illustration, auch zu sehen, was es für jemanden bedeutet, der den Hirten kennt. Wenn du den einen Hirten kennst und auf die düsteren Tage deines Lebens zurückschaust und du in den schweren Zeiten deines Lebens denkst, nur eine Spur gesehen zu haben, dann darfst du wissen, warum das so ist, dass nur noch eine Spur zu sehen war. Es ist deshalb so, weil er dich getragen hat, weil er dich getragen hat durch die Zeiten durch. Wenn er dein Hirte ist und du dein Leben in seiner Nähe und ganz auf ihn geworfen verbringst, wird er dich tragen in seinem Gewandbausch durch die schweren Zeiten hindurch. Du darfst im Vorhinein wissen, such die Nähe des Herrn und du wirst es erfahren, wenn die Zeit dann soweit ist. Und du wirst auf jeden Fall, wenn du im Herrn gehst, rückblickend sagen können, ja, der Herr hat mich getragen. Und für dieses Stützen und Tragen ist hier die Rede, wenn der David von dem Stab spricht, dein Stab tröstet mich. Er gibt uns Trost in den finsteren Tälern des Lebens. Und wie erfahren wir diesen Trost? Nur durch die persönliche Nähe zum Herrn und dem tiefen Anliegen, zuallererst für ihn zu leben. Und wenn wir uns in völliger Abhängigkeit von unserem Herrn wissen und in enger Gemeinschaft mit ihm leben, dann hören wir auch ganz persönlich sein lebendiges Wort zu uns sprechen. Dann schlagen wir die Bibel auf und wir wissen ganz genau, jetzt redet der Herr zu mir. Jetzt hat er mir das zu sagen, was ich gerade lese. Und jetzt reden die Worte, fürchte dich nicht, die über 100 Mal in der Bibel vorkommen. Die sind jetzt für mich gemeint. Ich weiß es dann. Und es hängt aber von dieser Nähe ab zum Herrn. Ich weiß es dann. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte mich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit, sagt der Herr in Jesaja 41, Vers 10. Und derselbe Prophet darf im Namen des Herrn sagen, Jesaja 43, Vers 1, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was für eine Zusage. Seht ihr, wie der Herr sich da vorstellt? Er stellt sich vor als der dich geschaffen hat. Und damit bist du sein Besitz. Du bist derjenige, der vom Herrn geschaffen wurde zu seinem Besitz. Aber das ist nicht alles, was der Herr getan hat. Er sagt weiter, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Jetzt sind wir weggewandert. Unsere Sünde hat uns getrennt gehabt von Gott von Geburt an. Und jetzt hat der Herr, der uns geschaffen hat, auch erlöst und hat uns das sozusagen zu einem gewaltigen Preis ein zweites Mal erworben. Und so sind wir sozusagen im Doppelbesitz des Herrn als der uns erschaffen hat und der uns erlöst hat. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, ja, dann ist das eine unfassbare, gewaltige Zusage unseres Gottes. Der David, der kannte diese Trostworte noch gar nicht. Der Jesaja hat viel, viel später gelebt. Aber er vertraute seinem Gott, wie Schafe ihrem Hirten trauen. Und das, obwohl er den einen noch nicht kannte, unseren Herrn Jesus. Von dem gesagt ist im Hebräer 13, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, aus den Toten heraufgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes. Der David hat nur eine Ahnung gehabt von ihm und wir dürfen ihn kennen. Den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, der aus den Toten heraufgeführt wurde, mit dem Blut eines ewigen Bundes. Und dieser große Hirte der Schafe, der sagt den Seinen, und du darfst es hier und heute jetzt für dich in Anspruch nehmen, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das sagt der Herr zu seinen Jüngern, und es darf jeder, der hier zu seiner Herde gehört, für sich in Anspruch nehmen. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Was für eine Zusage und was für eine Verheißung. Ja, das war der Stab des Hirten, von dem der David redet, der uns tröstet. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Aber wofür steht denn der Stecken? Der Stab tröstet uns und nimmt uns die Furcht. Aber wofür steht der Stecken? Das Wort, das im Alten Testament genau dafür verwendet wird, das der David in diesem Psalm auch verwendet, das wird im Alten Testament mehrfach verwendet, das steht für Zuchtruder. So lesen wir zum Beispiel im 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 14. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute, mit einer Zuchtrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Und das ist diese Menschenrute, von der hier in 2. Samuel die Rede ist, ist genau das gleiche Wort wie der Stecken, der im Psalm 23 verwendet wird. Eine Zuchtrute. Ja, wie darf man das jetzt verstehen? Ich denke, es ist tatsächlich so, dass der Hirtenstab uns tröstet, indem er uns die Furcht nimmt, wenn wir durch das Tal des Todes gehen. Und dass der Hirtenstecken uns tröstet, indem er uns Furcht gibt, und zwar Gottesfurcht. Eine ganz, ganz heilsame und gute, gesunde Gottesfurcht. Und in welchem Sinn, das möchte ich euch vorlesen aus dem Kinderbuch. Und ich sage euch ganz, ganz ehrlich, ich liebe Kinderbücher, weil die biblische Wahrheiten, wenn sie gut geschrieben sind, von gottesfürchtigen Menschen so schön illustrieren. Und das Buch Kalebs Lamm ist eines von den Büchern, wo wirklich biblische Wahrheiten wunderbar illustriert sind. Und da ist eine Begebenheit drin, die erzählt wird und die sehr real auch die Situation von den Hirten der damaligen Zeit in Israel beschreibt. Da geht es um einen Sohn, der mit seinem Vater die Schafe hütet, und dieser Sohn, das ist der Kaleb. Und da heißt es, in diesem Sommer musste Kaleb auch lernen, wie hart es zuweilen sein kann, als Hirte für das Wohlergehen seiner Schafe zu sorgen. Er wusste, wie sehr sein Vater die Schafe liebte, und doch schien er eines Tages etwas unglaublich Liebloses zu tun. Es betraf ein Schaf, das immer und immer wieder von der Herde davonlief. Stets holten sie es zurück, doch bei der nächsten Gelegenheit stahl es sich wieder davon. Wenn das so weiterging, würde es früher oder später von wilden Tieren zerrissen oder von einem fremden Hirten gestohlen werden. Und der Vater und Kaleb mussten ständig Angst um es haben. Vater sagte, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können es entweder schlachten und selbst essen, statt es den Hyänen oder einem anderen Hirten zu überlassen, oder wir können es auf andere Weise daran hindern, immer wieder davon zu laufen. Was schlägst du vor? Kaleb war stolz, dass ihn der Vater nach seiner Meinung fragte, und so dachte er gründlich nach, bevor er antwortete. Er war schrecklich wütend auf dieses Schaf, das ihnen das Leben so schwer machte. Doch es war jung und so dumm. War es da nicht zu hart, es deshalb gleich zu töten? Können wir nicht stattdessen versuchen, es am Fortlaufen zu hindern? Sagte er schließlich zu seinem Vater. Gut. Geben wir dem Ausreißer noch eine Chance, stimmte der Vater zu. Aber das nächste Mal ist das letzte Mal. Es war schrecklich. Schon am folgenden Tag machte sich das Lamm wieder auf und davon, mit gespitzten Ohren und hoch erhobenem Kopf, als suche es hinter dem nächsten oder dem übernächsten Hügel eine Weide, die es allein kenne. Ascher ging ihm nach, und als er zurückkehrte, trug er es auf seinen Schultern. Eines seiner Beine war offensichtlich gebrochen und hing leblos herab. »Wie hatte sich denn das Bein gebrochen?«, fragte Kaleb. »Es hatte sich nicht gebrochen. Ich habe es getan. Mit meinem Stecken«, sagte Ascher. Als er Kalebs entsetztes Gesicht sah, fügte er hinzu, »Es ist nicht immer leicht, für diejenigen zu sorgen, die man lieb hat. Manchmal muss man ihnen Schmerzen zufügen, um sie vor Schlimmerem zu bewahren. Das gebrochene Bein wird heilen, aber dieses Schaf, das wird nicht mehr fortlaufen. Das Schaf mit dem gebrochenen Bein machte Ascher viel Mühe. So oft sie weiterzogen, musste er es tragen, wenn er es nicht als Beute für die Schakale zurücklassen wollte. Und er nahm es ohne Murren auf seine Arme, setzte es später wieder vorsichtig ab und brachte ihm selbst das Wasser, wusch ihm damit den Kopf und gab ihm zu trinken. Viel einfacher wäre es gewesen, das Schaf zu schlachten und zu essen, als sich so mit ihm abzumühen. Kaleb lernte durch all das, was er da sah, dass sein Vater dieses Schaf wirklich liebte, auch wenn er es vorsätzlich hatte verletzen müssen. Später, als der Bruch längst geheilt war, konnte Kaleb beobachten, dass dieses Schaf sich, wenn sie weiterzogen, am allernächsten bei seinem Vater hielt und ihn anstieß, um Leckerbissen zu erhaschen. Es fürchtete sich nicht vor ihm und trug ihm das Geschehene nicht nach. Es schien fast, als verstände es, warum er das hatte tun müssen. Es ist genau wie der John Newton in seinem ganz bekannten Lied Amazing Grace schreibt: It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und hat mich von Furcht befreit. Der Stecken und der Stab, die mich trösten, die der David in seinem Leben erfahren hat. Und auch dann, wenn der Herr züchtigen muss, trägt er dich und mich. Und er ist, der sich vornahm, uns bis zum Ende zu lieben und uns heimzubringen, wenn du ein Schaf seiner Herde geworden bist. Warum tröstet mich persönlich dieser Stecken ganz besonders? Warum wird er von David sogar vor dem Stab genannt? Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Weil ich weiß, dass es der liebende Vater ist, der mich züchtigt. Es ist ein Vorrecht, dass er nur seinen Kindern zugesteht. Welcher Trost! Mein himmlischer Vater überlässt mich nicht einfach mir selber, meinem angeborenen Hang zum Ungehorsam, weil er mich liebt. Er hat so viel für mich bezahlt, er lässt mich nicht gehen. Und er hat vielfältige und wirksame Erziehungsmittel. Manchmal benutzt Gott Menschen als Erziehungsmittel. Das hat David auch erfahren, als er vor Saul viele Jahre auf der Flucht sein musste. Und manchmal macht Gott die eigenen Kinder zu Erziehungswerkzeugen, wie für ihre Eltern. Das hat auch David erfahren durch seinen eigenen Sohn Absalom. Aber was wir wissen dürfen, wenn ich besorgt oder sogar ängstlich bin bei einer größeren Entscheidung, die richtig zu treffen und im Willen Gottes zu bleiben, der gute Hirte wird niemals sein Schäfchen schlagen, das verunsichert, vielleicht mal falsch abgebogen ist oder sich verirrt hat. Niemals. Er wird es mit sanfter Hand zur Herde zurückführen. Das ist auch eine wunderbare Zusage, die der Herr Jesus selber uns gibt, wenn er uns beschreibt, wie er auf der Suche nach einem verlorenen Schaf dann sich auch aufmacht. Er meinte sicherlich auch in Bezug auf die noch nicht zur Herde gehörenden. Und es hat mit Sicherheit auch eine evangelistische Anwendung. Aber wir dürfen auch wissen, dass der Herr ein Schaf, das sich verirrt hat, mit liebevoller Art wieder zurückholt. Und er sagt auch im Johannesevangelium, wo er von sich als dem guten Hirten schreibt: Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und da dazwischen, zwischen dem, dass sie die Stimme des Herrn hören und ihm folgen, steht noch was ganz, ganz Entscheidendes, das man manchmal vergisst zu sagen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und wie heißt es dann zuerst? Und sie kennen mich. Nicht und sie kennen mich, sondern ich kenne sie. Und ich kenne sie, sagt der Herr. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Ja. Und dieses Ich kenne sie ist das alles, alles, alles Entscheidende. Der Herr ist mein Hirte, der mich beschützt. In Vers 5 lesen wir weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wenn dir Feindschaft und Hass und Verachtung entgegenschlägt, vielleicht weil du dich zum Herrn bekennst, ihr seid im Büchertisch in Öhringen und es kommt jemand spottend vorbei. Vielleicht weil dir jemand neidisch ist, vielleicht weil es der Herr zu deiner Demütigung und Erziehung verfügen muss, dass dir eben diese Feindschaft und dieser Hass entgegenschlägt. Was immer der Grund sein mag, halte dich nur immer nah bei deinem Herrn und Hirten. Er weiß um alles. Und er weiß auch, wenn du selbst verschuldet in Schwierigkeiten geraten bist. Und er wird dennoch für dich sorgen und dir einen Tisch bereiten angesichts seiner Feinde. Wisst ihr, warum ich das so mit dieser Sicherheit sagen kann? Weil ich vom David sein Leben gelesen habe und in Davids Leben uns der Herr so wunderbar in aller Ausführlichkeit beschreibt. Hat er nicht Anteil daran gehabt, dass sein Sohn Absalom ihm dann so böse gesonnen war und ihn verfolgt hat und aus der Stadt vertrieben hat? Hat er nicht Anteil daran gehabt, dass er als Vater viele, viele Dinge in Bezug auf die Kindererziehung falsch gemacht hat? Hat er nicht Anteil daran gehabt? Ich meine ja. Aber habt ihr auch gelesen, wie der Herr ihm einen Tisch bereitet angesichts seiner Feinde? Im 2. Samuel Kapitel 17, während er auf der Flucht ist, findet er Ruhe und Trost, weil der Herr mit ihm ist. Er lässt ihn nicht gehen. Und es darf eine Zusage auch für uns sein. Niemals wird der Herr uns versäumen und verlassen. Nie. Er wird Öl als Balsam auf jede Wunde geben, die uns geschlagen wird oder die uns zugefügt wird. Er wird uns ganz wiederherstellen und weiterführen und versorgen, sodass unser Becher überfließt. Und so wird in David nach seiner Rückkehr und nachdem er wieder nach Jerusalem zurückkehren konnte und der Absalom besiegt war, sein eigener Sohn, durfte auch er wieder zum Segen sein für sein Volk. Und sein Becher durfte überfließen, auch in dem Sinn, bis der Herr uns zusagt im Johannesevangelium, wo er sagt, aus unseren Leibern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, was nichts anderes bedeutet, als dass wir für andere zum Segen sein dürfen, wenn der Herr uns erfüllt und wir in seiner Nähe gehen und er unser Hirte sein darf. Jetzt haben wir gesehen, der Herr ist mein Hirte, der mich versorgt. Der Herr ist mein Hirte, der mich leitet und führt. Der Herr ist mein Hirte, der mich beschützt. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt noch. Der Herr ist mein Hirte, der mich sicher nach Hause bringt. Ja, Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn immer da. Bisher war klar, der Hirte ist der, der vorangeht. Und die Schafe folgen. Und jetzt ist hier die Rede von etwas, das den Schafen folgt. Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und das den Schafen nicht nur folgt, sondern es die Schafe verfolgt. Und genau das Wort wird hier verwendet. Wenn hier steht, nur Güte und Gnade werden mir folgen, ist das Wort eigentlich noch besser und richtiger übersetzt. Nur Güte und Gnade werden mich verfolgen alle Tage meines Lebens. Das kann man auch wieder nachlesen in Psalm 18, Vers 38. Da wird genau das gleiche Wort verwendet, wenn hier steht, Psalm 18, Vers 38, meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie, und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Da steht, meinen Feinden jagte ich nach. Dieses Nachjagen ist genau das gleiche Wort, das der David im Psalm 23 verwendet, wo er schreibt, Güte und Gnade werden mich verfolgen, jagen mir nach, sie kommen hinter mir her. Und was ist doch das für eine Zusage? Von was werden die Schafe vom Herrn verfolgt? Von Güte und Gnade. Der Hirte geht voran und als Nachhut folgen uns seine Güte und seine Gnade. Wenn der Herr unser Hirte ist, dann lässt er nicht von uns, bis wir für ewig in seinem Haus sind. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn immer da. Und dieser Abschluss des Psalms, der drückt auch Davids nie erlöschende Sehnsucht aus, im Haus Gottes zu sein. Psalm 27, Vers 4 bringt es zum Ausdruck. Psalm 27, Vers 4, ein Psalm von David. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Ja, dass diese Sehnsucht nach unserem Herrn doch auch bei uns immer mehr wachsen darf. Wo wir ihn doch um so viel genauer als unseren guten Hirten kennen dürfen, als David das zu seiner Zeit tun konnte. Ihn, den Hirten und zugleich unser Lamm, das unsere Sünde gesühnt hat und unseren Gott, der uns persönlich auf ewig trösten wird. Ich möchte enden mit Offenbarung Kapitel 7, Vers 17. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Amen. Amen.